Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
Freedom Finance. Die Trends der Märkte. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast.
Herzlich willkommen zum Freedom Finance Börsenfrühstück. Mein Name ist Peter Heinrich, begrüße Sie aus dem Börsenradio-Studio. Unser Thema heute sind die Energiepreise und vielleicht mögliche Anlagechancen.
Wunderschönen guten Tag, werter Zuhörer. Traditionsgemäß der Herr Wolfsbein von Freedom Finance bei Peter im Studio. Und heute haben wir auch einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich den freundlichen Herr Otto Wiesmann.
Mein Name ist Otto Wiesmann, ich bin seit 1989 Ölexperte, Energieexperte, momentan Energieberater und Börsenberater und lebe in Frankfurt.
Steigen wir ins Thema ein. Europas Gasspeicher sind kurz vor dem Winter noch ziemlich leer. Kein Wunder, dass die Nervosität steigt. Die Gaspreise gehen durch die Decke. Gazprom drosselt seine Gaslieferung und erste Billiganbieter für Erdgas in Deutschland geben auf. Herr Wiesmann, wie ist denn gerade die Lage am Energiemarkt? Warum steigen die Energiepreise so?
Ja, das hängt vor allem mit dem Erdgas zusammen. Also müssen Sie sich vorstellen, in England ist die Bevölkerung von dem Gasanstieg zu 85% betroffen, weil in England auch sehr viel Strom aus Gas, auch in Deutschland immer mehr, auch in der EU, auch in den anderen Ländern, weil Gas hat die Hälfte vom CO2-Ausstoß wie Kohle zum Beispiel. Also es wird sehr, sehr viel Strom aus Gas produziert. Und wie gesagt, Gazprom hat 25% der Gaslager in Deutschland und die sind leer. Fragen Sie mich nicht warum, aber es hat schon einen bestimmten Grund. Und es hängt natürlich auch mit Putin zusammen. Er hat gesagt, er liefert sofort durch die Nord Stream 2, wenn das Zertifikat vorliegt, dass er dann quasi das Gas liefern darf.
Also sind geopolitische Aspekte eher an der Stelle?
Nein, also wirtschaftlich, also wir haben eine sehr starke wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise. Dann haben wir einen Wettbewerb bei LNG-Gas zwischen Europa und Asien. Und meistens geht das LNG-Gas nach Asien, nach China. Die bezahlen mehr. Verstehe. Und klar, ich meine, wenn Angebot, ja, wenn es vermindert wird und die Nachfrage steigt, ja, dann muss der Preis aufsteigen.
Ja, selbstverständlich. Haben wir damals beim BWL alle gelernt, glaube ich.
Ja, gut, das ist gut hier.
Genau, kann sein, dass die Energiewende, die ja so forciert wurde seitens des Staates, auch einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass wir derzeit in der Situation sind.
Nein, wie Sie das verstehen, nicht, weil die letzten 16 Jahre ist wenig passiert. Ja? Wir hätten viel mehr Windkraftanlagen, Solar, Thermie, Photovoltaik bauen müssen. Mhm. Viel, viel mehr. Wenn man schon ja, die Atomkraftwerke abschaltet, ja, und die Kohlekraftwerke auch abschaltet, dann muss ja irgendwoher die Energie kommen.
Genau, da muss man ja die Alternativen erschaffen, beziehungsweise in dem gleichen Ausmaß, wie es auch verbraucht
wird. Ja, ganz genau.
Das war ja auch die Intention meiner Frage an der Stelle, ob die Energiewende bzw. das Abschalten der Atomkraftanlagen nicht ein bisschen zu früh passiert ist und ob es nicht unbedingt ob es nicht populistisch gehandelt wurde seitens der Regierung.
Nein, es ist so beschlossen. Also zu Atomkraftwerken würde ich vorschlagen, man sollte wie in der Schweiz eine Bevölkerung fragen, ja,
Referendum.
Ob sie eine Verlängerung wollen, ja oder nein. Das würde ich machen, wenn ich was zu sagen hätte.
Eine Frage aus dem Börsenradiostudio. Herr Wiesmann, welche Rolle spielt momentan der Ölpreis? Wir hatten ja schon Preise von 70, 80 Dollar vor etlichen Jahren gesehen. Also der ist ja nicht wirklich überraschend teuer.
Doch, wenn man letztes Jahr betrachtet, ja, da hatten wir einen Minuspreis von über 30 Dollar schon an der Börse. Das war zwar nur im Future-Markt. Ich wollte vielleicht mal ein paar Worte erklären. Vielleicht haben die Leute sehr viel gehört, die wollen ja auch investieren. Margin Call. Ich wollte mal das Wort Margin Call erklären. Also es ist so, wenn Sie ein Konto haben und Sie bekommen eine Warnung, dass Sie zu wenig Kapital auf Ihrem Konto haben, dann müssen Sie Position schließen. Oder
sie werden automatisch geschlossen, im schlimmsten Fall.
Ja, oder sie werden automatisch geschlossen. Und das ist sehr oft schon passiert. Auch beim Herrn Merkel aus Baden-Württemberg. Ja, der hat ja damals hier Positionen in VW-Aktien gehabt, mit 248 zu verkaufen. Und die Aktie ist ja über 1.000 Euro hochgegangen. Das waren etliche Milliarden Verlust. Ja, auch in Amerika.
Stockwies, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Hm?
Richtig, Rubinstein. Ja. Sie sind ja der Broker, ich bin ja nur der Berater. Nein, ich habe früher auch gehandelt. Ich mache das nicht mehr, weil, wie gesagt, hier mit dem Margin Call, also Futures betrifft es CFDs oder Stillhalter von Optionen, also wenn einer Optionen verkauft oder Forex, da ist das Risiko unbegrenzt. Das sollte man lieber nicht machen.
Weil bei nachschusspflichtigen Geschäften, aber davon distanziere ich mich ausdrücklich. Also Hebelprodukte sollen auf jeden Fall mit Bedacht eingesetzt werden bzw. benutzt werden und ich bin kein Fan von Margenhandel generell. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich wollte jetzt nicht in diese Richtung drehen. Margin Call im Kontext von Energiekrise.
Ja, das kann ja wiederkommen bei Gas. Ja. Also wir haben noch im Future-Markt im März bei Erdgas an der Börse 8,9 Cent pro Kilowatt oder 89 Euro pro Megawatt. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass da einige Leute auf dem falschen Fuß erwischt werden und dann kommt die Margin Call. Und deswegen rate ich ab, solche Geschäfte über Future oder überhaupt Termingeschäfte zu machen. Mit Aktien können Sie viel besser schlafen.
Das ist richtig. Also die Rohstoffe generell ist ein heißes Pflaster, um das mal so zu sagen, vor allem aus meiner Sicht, ob Öl, ob Erdgas, da spielt auch Geopolitik eine große Rolle. Von daher, ich bin auch Fan von Aktien, muss ich auch an der Stelle zugeben. Mal eine andere Frage, sind da schon so lange im Markt, beziehungsweise so lange in diesem Metier? Gibt es da irgendwie Vergleich, kann man die Energiekrise aus den 70ern jetzt mit der Energiekrise jetzt vergleichen? Gibt es da Parallelen, beziehungsweise gibt es da gemeinsame Auslöser?
Nein, ein ganz anderer Auslöser damals. Damals war es der Krieg mit Israel und da hat die OPEC quasi die Öllieferungen gestoppt oder eingeschränkt.
Mhm, genau.
Und momentan die OPEC fördert, aber auch nicht zu viel, so dass es für sie passt. Also die OPEC möchte ja auch Geld verdienen. Ja, ich verstehe das. Aber das ist natürlich zum Nachteil der Verbraucher. Und es ist natürlich zum Nachteil der Verbraucher oder der Zuhörer jetzt. Der Erdgaspreis zum Beispiel ist an der Börse von letztes Jahr Oktober zu dieses Jahr Oktober um 465% gestiegen.
Jawohl.
Der Strompreis um 356%. Selbst wenn man 10-jährige Stromabnahmeverträge hat, liegen wir bei 55 Euro pro Megawatt. Das heißt also für die Zuhörer ganz klar wechseln und es wird teuer. Es wird sehr teuer. Die Preise sind noch nicht beim Verbraucher. Ja, wir haben jetzt gerade mal Gaspreise vom Versorger von 5, 6, 7 Cent für die Verbraucher. Allein an der Börse ist heute 8,6 Cent. Ja, der war auch schon bei 12 Cent. Ganz, ganz klar vorher sagen, der Preis wird sehr teuer werden für die Verbraucher.
Ja, lohnt sich denn dann wirklich, den Anbieter zu wechseln? Weil die müssen ja die Preise weitergeben. Das heißt, wenn ich jetzt wechsle, würde mein Neuer auch wahrscheinlich mir nicht so lange Verträge geben und logischerweise auch erhöhen.
Doch, 2-Jahres-Verträge wird er Ihnen geben. Ja, und er wird Ihnen einen Preis geben, weil die großen, sagen wir, Steigerungen oder die Versorger erhöhen ja immer den Preis. Sie haben schon zweimal den Preis erhöht, aber minimal. Ich erwarte im November noch eine große Preissteigerung, vor allem am 1. Januar. Die werden so lange erhöhen, bis sie wieder Geld verdienen. Viele Versorger verdienen ja kein Geld. Die haben ja nicht alle 10-jährige Stromabnahmeverträge, sondern die kaufen an der Börse oder sonst wo und da bezahlen viele drauf. Es werden auch sehr, sehr viele Versorger pleite gehen, genauso wie in England. Bin ich fest davon überzeugt und deswegen rate ich zum Wechseln. Was soll er denn machen? Der Verbrauch geht doch hoch, der geht doch nicht runter. Ich habe jedes Jahr ein neues Elektrogerät. Ja, guck sich Bildschirme an. Und wenn es heiß wird, dann kaufen die Leute Klimaanlagen. Oder sie kaufen jetzt Elektroautos. Ja, ganz klar, der Stromverbrauch geht hoch. Wer was anderes sagt, lügt.
Selbstverständlich. Und nicht nur das. Also wir haben ja generell inflationäre Entwicklung in Wirtschaft, ob monetär, als auch seitens der Zulieferer. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Also Strom wird tendenziell viel, viel teurer. Ja. Wie sehen Sie denn jetzt die Fracking-Branche in den Staaten drüben? Werden die langfristig die Verlierer sein oder eher die Gewinner? Weil jetzt lohnt sich das ja für die eigentlich wieder zu fracken.
Ja, machen sie auch. Ja, ist ja wieder gestiegen. Ja, man kann das ja immer quasi hier, das sind die besten Zahlen, diese Petroleum-Status-Week-Zahlen. Ja, die kommen jeden Mittwoch und dann am Donnerstag kann man sie dann anschauen am Bildschirm. Und da sind die letzte Woche haben die Amerikaner 11 Millionen Barrel aus den Reserven genommen. Ja, das heißt also, hat man ja auch gesagt von der Regierungsstelle, dass sie den Preis drücken wollen, indem sie das Öl aus ihren Reserven nehmen, aus den strategischen Reserven. Könnten wir in Europa auch, machen wir nicht, weil, naja gut, ich meine, der Staat kassiert CO2-Steuern, der Staat kassiert Mehrwertsteuer, der Staat kassiert Mineralölsteuer, von wegen, manche Leute sagen, da wird was subventioniert. Ich meine, wenn ich einen Diesel tanke, was soll denn da subventioniert werden? Wenn ich jetzt eine Wärmepumpe kaufe, ja, bekomme ich 50% vom Staat. Das ist Subvention. Aber ich kann doch nicht sagen hier, ja, der Dieselfahrer, der bezahlt weniger Mineralölsteuer wie der Benzinfahrer. Ja, aber Steuer ist Steuer, oder?
Absolut richtig. Zumal es ja politisch gewollt ist, dass die Verbrennungsmotoren sowieso bald der Vergangenheit angehören. Von daher, aber ob das fair gesteuert, beziehungsweise ob das fair besteuert wird und wo die Steuern dann auch hinfließen, ist für mich auch nicht unbedingt mehr ja, eine klare Sache. Wobei, apropos Wärmepumpe, beziehungsweise Pumpe etc., sehen Sie denn die Zulieferer der Branche, die jetzt die ganzen Leitungen liefern, beziehungsweise auch die Bauunternehmen, die jetzt die Röhre verlegen und die ganze Infrastruktur aufbauen, werden die auf lange Sicht Profiteure dieser Entwicklung sein? Weil die können ja die
Nur
Preise
die.
auch, weil die können ja die Preise auch ganz einfach und leicht weitergeben, beziehungsweise die
Ja, das
Preiserhöhungen.
wird ein Boom. Das wäre ein riesen Boom. Es wäre noch ein größerer Boom, auch auf dem Bau und überall, wenn die Fachkräfte da wären. Die
Ich weiß ja,
Fachkräfte
Herr
haben sie.
Wiesmann, Sie sind ja ein leidenschaftlicher, ja, Recherchierer. Ja, was hätten Sie da Stockpicking-technisch auf der Watchlist, wann wir diese Entwicklung, ja,
Die haben wir sofort, also das geht,
mitnehmen
ich
wollen?
glaube, mit der neuen Regierung geht es alles schneller wie vorher. Und gerade bei Wärmepumpen, ja, ich meine, man braucht, Wärmepumpen brauchen viel Strom. Wenn man Photovoltaik hat auf dem Dach, ja, hat man ja Strom. Dann braucht man natürlich noch Speicher, ja, dann ist noch sicherer, wenn es mal die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Das kann man durch Speicher ausgleichen, ja. Und dann sind eben Wärmepumpen notwendig, um langfristig vom Heizöl wegzukommen. Ich meine,
Verstehe.
Heizöl ist teuer. Ja, wird ja immer teurer. Bei dem letzten Interview habe ich gesagt, bei 66 Euro Heizöl kaufen. Und jetzt haben wir schon Heizölpreise von 78, 80 Euro.
Herr Wiesmann, hätten Sie da ein paar Tipps für unsere Zuhörer, welche Aktien da mal sich auf die Watchlist setzen sollte?
Ja, natürlich, das ist ganz klar. Sie haben es ja selber vorhin mal betont, bei Rohstoffen, ja, kann man auch richtig Geld verdienen. Man muss nur den Verstand, Vernunft einsetzen, wenn wir Elektroautos bekommen, wenn wir überall in Europa, ja auch die deutschen Autobauer, überall Batteriezellen, Fabriken bauen, in Amerika, in Asien, überall, dann brauchen wir Lithium. Also
Jawohl.
Lithium wird sehr, sehr teuer werden. Und klar habe ich auch Lithiumaktien, das ist ganz klar. Also meine Favoriten für den Zuhörer, für die Aktien sind also vier Aktien. Also einmal SGL Carbon, natürlich braucht man auch Graphit und die stellen künstlichen Graphit her mit der WKN Nummer 723520. Dann Lithium, Oko Cobre, eine australische Firma, Lithiumförderer, hat auch Galaxy gekauft, ist auch in dem größten Lithium Abbauwerk tätig, hat die WKI Nummer A0M 61S. Dann habe ich noch eine, und zwar Ganfeng Lithium. Von Ganfeng Lithium bekommt BMW vor allem das Lithium und hat quasi die WKI Nummer A2N6UN. Und da habe ich noch was für die Öl- und Gasfreaks. Woodside Petroleum, ja, ist aus Australien, macht vor allem auch LNG. LNG ist ja wichtig, da ist ja der Streit, ja, ob LNG nach Europa kommt oder nach Asien. Und da hat die BKI Nummer 855377. So.
Wunderbar, sehr ausführlich. Was halten Sie denn von Gazprom in diesem Kontext? Lohnt sich da noch der Einstieg?
Nee, warum? Ich meine, meine, wenn der Putin ankündigt, ja, wenn das Zertifikat unterschrieben wird, und ich glaube, das Zertifikat wird unterschrieben, ja, dann kommt auch wieder sehr viel Gas nach Europa. Ich kann nur darauf hoffen. Ja, 2009 habe ich ja ein Buch geschrieben, Chance Peak Oil. Damals habe ich geschrieben hier, Deutschland sollte ganz klar Regasifizierungsanlagen bauen in Wilhelmshaven. Da waren sie auch schon so weit, haben sie nicht gebaut. Jetzt sagen Politiker, ja, wenn wir kein Gas in Russland kaufen, dann kaufen wir es eben woanders, in Katar oder in Algerien oder was. Das ist aber alles LNG-Gas, weißt du, Flüssiggastanker kommen dann an die deutsche Grenze. Aber wir haben ja überhaupt keine Regasifizierungsanlage, wie soll denn das gehen?
Verstehe, verstehe. Was halten Sie denn von Wasserstoff? Können Sie sich vorstellen, dass Wasserstoff da tatsächlich auch so breitflächig eingesetzt wird, dass wir aus Wasserstoff Energie gewinnen, die wir auch im Industrie- bzw. auch für die Haushalte einsetzen können? Oder ist das noch gar nicht ausgereift?
Nee, wir müssen das ja. Wir wollen ja klimaneutral werden. Rotterdam stellt sich schon um auf Wasserstoff. Mhm. Ja, das heißt also, da werden auch dann Schiffe kommen mit Wasserstoff, verflüssigtem Wasserstoff. Mhm. Ist aber für Autos nicht so geeignet, ja, weil einfach die Effizienz nicht so groß ist wie bei Elektroautos.
Nein, ich würde ja. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen.
Nee, macht nichts.
Ich bin ein großer Fan von Plug Power. Die halte ich auch schon seit etwaiger Zeit. Also, ich habe da bei 5 US-Dollar bin ich seinerzeit eingestiegen. Und ja, ich erfreue mich immer wieder an der Position und auch an den Plänen, die auch umgesetzt werden.
Gut, kaufen Sie weiter. Der Rückschlag ist vorbei. Plug Power ist fast 70% runter, auch die Neil Asa. Plug Power, ganz klarer Kauf. Ja. Und gut, Plug Power, machen ja mehr Brennstoffzellen und sowas. Ja, mir wäre es lieber so ein richtiger Wasserstoff, der Wasserstoff herstellt, Sauerstoff herstellt, der Verflüssigungsanlagen baut. Für den konservativen Anleger rate ich, Linde zu kaufen. Linde ist der überhaupt
Ist das Schwergewicht, kann man nicht falsch machen auf lange Sicht, auf jeden Fall.
Genau.
Apropos Atomkraftwerke etc., was halten Sie denn von Uranaktien bzw. von Uran als Energiemedium?
Ja, ich bin nicht so ein Freund von Atomkraft und von Uran und sowas. Es gibt keine Versicherung, die sowas versichert wie ein Atomkraftwerk oder sonst was. Und dann haben wir ja auch Müll, wer weiß wie viele tausend Jahre. Das merkt man mir schon an, ich bin nicht der Freund für Uran und Atomkraft.
Selbstverständlich, allem nach den Geschehnissen in Tschernobyl und Fukushima damals. Also Skepsis ist durchaus berechtigt. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der irgendwie neben Atomkraftwerk leben möchte. Aber nichtsdestotrotz wird das auch immer interessanter für die Anleger, ja, auch als alternative Energiequelle. Und wenn wir so die Uranaktien anschauen, die sind auch ganz gut gelaufen seit Anfang des Jahres.
Da auch ein Auto. Ja, machen wir es doch so, Herr Wulfstein, Sie kaufen Uran und ich kaufe Vanadium. Passt doch. Sie haben Uran in einem Portfolio und ich habe Vanadium drin. Weil Vanadium braucht man für Redox-Flohbatterien. Das ist für mich die Zukunft. Ja, richtig große Redox-Flow-Batterien. Die größte Batterie in Deutschland ist eine Redox-Flow-Batterie, in China auch. Und das wird vermehrt zum Einsatz kommen. Mit so Batterien kann man sogar ganze Stadtteile versorgen.
Ja.
Sensationell. Ich rate den Zuhörern, gehen Sie einfach über Internet Redox-Flow-Batterien.
Hätten Sie da auch den Unternehmensnamen?
Vanadium Australia. Oder müsste Vanadium Australia oder umgekehrt. Australien Vanadium müsste ich jetzt nachschauen, aber. Ja. Also es gibt, bei Vanadium wird ja meistens hier, wenn man Eisen herstellt oder Stahl herstellt, ja. Aber so reines Vanadium-Unternehmen gibt es zwar, sind alle sehr klein, kosten kaum einen Euro oder sowas, ja. Und mir fällt nur diese eine Firma ein, ja.
Wunderbar.
Man kann sich aber an Redox-Flow-Batterien auch beteiligen.
Wunderbar. Gibt es auch einen Markt für Recycling von den Batterien? Weil Recycling ist ja auch immer wieder ein großes Thema und früher oder später muss es ja auch irgendwie recycelt werden. Gibt es da eventuell interessante Unternehmen, die das anbieten bzw. die davon profitieren?
Ich nehme an, dass Sie die Firma auch kennen. Ja, die sitzt in Belgien und heißt Umicore. Umicore, sagt Ihnen was.
Ja,
haben Sie bestimmt schon gehört. Ja, und die recycelt alles. Ja, jedes Handy, Alles, was zum Recyceln gibt, macht die Firma. Da ist man auch auf der sicheren Seite für konservative Anleger langfristig. Ja, ich bin auf der einen Seite ein bisschen konservativer, aber ich mag auch gern so kleine Aktien aus Australien. Ja, und da bin ich gerne dabei. Weil selbst bei Lithium, ja, Lithium denkt jeder an Chile, Argentinien etc. Aber Australien hat einen Marktanteil von der Produktion her von 56%.
Ja, die haben
die
da wirklich.
Reserven sind in Südamerika, aber produziert wird vor allem
in Australien, genau. Die haben ja wirklich sehr viele Vorkommen, vor allem was Lithium angeht. Und dort spielt die Musik. Zumal die.
Ja, das ist auch die Zukunft. Also, ich meine hier, wenn also Hunderte von Milliarden Dollar in Batteriezellenfabriken reingehen, Lithium, dann muss auch Lithium irgendwo herkommen, muss gefördert werden. Für mich wäre der Lithiumpreis nur teurer. Der hat sich ja schon verdreifacht von 2004 auf 2000, jetzt von 2000 auf 6000 Dollar, glaube ich.
Allein danach zu beurteilen, dass ich immer mehr Autos mit E-Kennzeichen hier in Berlin sehe, also der Markt ist wirklich, der Markt wächst auf jeden Fall, auch trotz des Chipmangels etc., aber Lithium hat auf jeden Fall Potenzial und Lithium wird nun mal die Zukunft sein. Von daher, man kann sich jetzt noch einigermaßen gut positionieren, da der Zug noch nicht abgefahren ist. Aber da haben Sie absolut recht, Lithium ist auf jeden Fall die Energiequelle des Zukunfts.
Da gehe ich auch nicht nach einem Analyst oder sonst was, nach Berichten. Da setze ich einfach hier. Ich lerne nicht so viel von Marktanalysten, muss ich sagen, oder sonst mehr, was zukünftig passiert. Da nehme ich mir lieber den Professor Immanuel Kant, und der macht alles nach Verstand.
Nach Vernunft.
Genau, nach Vernunft und Verstand. Und da müsste ganz klar Lithium steigen.
Wunderbar. Lieber Peter, wie siehst du denn eigentlich diese Energiekrise?
Eine Abschlussfrage hätte ich schon noch an den Herrn Wiesmann. Wir hatten uns ja vor kurzem unterhalten, also schon 4 Wochen her, hat man gesagt, eat or heat, essen oder heizen. Das gilt jetzt für die Engländer. Kommt für uns auch so ein harter Winter? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ich weiß nicht, ob es einen harten Winter gibt, aber es wird sehr teuer. Ich meine, ein Großteil der Bevölkerung hat nicht so viel Geld. Ja, 10 Millionen Leute verdienen unter 12 Euro. Ja, und die werden natürlich, da werden die Ausgaben anders verteilen. Ich meine, dann kann man nicht in Urlaub fahren oder sowas. Ja, ich rechne damit, wenn man Gas und Strom hat, bezahlt man 500 bis 1000 Euro mehr. Es kommt natürlich darauf an, wie groß der Verbrauch ist, aber kann man alles leicht rechnen. Also wenn bisher, wenn man mal an, kleiner Verbrauch oder Verbraucher normal, hat 20.000 Kilowatt Gas, hat bisher 5 Cent bezahlt, sind das 1000 mit Gebühren und so, mit Steuern 1300, 1400. Wenn der Gaspreis dann auf 10 Cent geht, dann sind das schon mal 2000, dann noch Grundgebühr und Steuern, liegt man schon bei 2500. Also von daher viel dann Geld in der Haushaltskasse. Vielleicht sagt man dann auch Heating oder Eating, also heizen oder essen. Ja, das kann auch passieren in Deutschland.
Naja, und die böse Überraschung kommt ja dann erst, wenn schon wieder warm ist, im Frühjahr mit der nächsten Nebenkostenabrechnung. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. War eine spannende Diskussion zwischen Ihnen. Herzlichen Dank an Otto Wiesmann und danke an André Wolfsbein. Ich danke Ihnen.
Jawohl, ich danke auch. Alles Gute.
Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.
Ihre Information rund um die Börse. Börsenradio Network AG.